möchte ich jetzt Aufmerksamkeit für Rainer Herrmann, Saudi-Arabien, Iran, große Frage, wer gewinnt, wer verliert?
Wir haben ein Kräftemessen mit Ulrich Tilgner, mal schauen, wer in einer Art Boxkampf im Ring steigt, wer von den zwei mehr Gewicht bringt, das ist Iran oder Saudi-Arabien. Es klingt banal. Saudi-Arabien war für uns nie so wichtig wie heute. Und ich will das anhand von zwei Kanonen des Politjargons erläutern. Der Autor des ersten Kanons ist anonym. Saudi-Arabien ist ein Teil des Problems und ein Teil der Lösung. Saudi-Arabien ist ein Teil des Problems, weil Saudi-Arabien das Ursprungsland ist eines intoleranten wahhabitischen Islams, der seit 1961 exportiert wird. Und dieser wahhabitische Islam ist die ideologische Grundlage für eine Reihe von Terrorgruppen, von Al-Qaida über Boko Haram, Shabab bis zum Islamischen Staat. Drei Faktoren bestimmen heute den Zerfall des Nahen Ostens. Zum einen dysfunktionale, korrupte Regierungen, eine Unmenge von Waffen, wir sprachen darüber, und eben diese Ideologie des Terrors. Saudi-Arabien ist also ein Teil des Problems. Saudi-Arabien ist aber auch ein Teil der Lösung, weil die Entzauberung dieser Ideologie des Terrors nur geschehen kann, wenn Saudi-Arabien da mitmacht und diesem Islam abschwört, diesem Islam die Grundlage entzieht. Und das führt uns gleich dann zur Frage, ist Saudi-Arabien reformierbar? Verändert sich Saudi-Arabien und wenn ja, wie? Der Autor des zweiten Kanons ist bekannt. Er heißt Henry Kissinger. Sein Kanon sagt, für einen Krieg in Palästina braucht man Ägypten, für einen Frieden in Palästina brauche man Syrien. Und heute haben wir Krieg in Syrien. Ich will diesen Kanon so abändern. Für einen Krieg in Syrien braucht man Saudi-Arabien und für einen Frieden in Syrien braucht man Russland. Und dass es in Syrien keinen Frieden gibt, hängt damit zusammen, dass Russland keinen Frieden will und Saudi-Arabien Krieg betreibt. Denn Syrien ist das Schlachtfeld im Nahen Osten, in dem sich die künftige Ordnung des Nahen Ostens bestimmen wird. Wer wird mehr zu sagen haben, Saudi-Arabien oder Iran? Wer wird Hegemon? Und dieser Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran ist der Brandbeschleuniger schlechthin für den Konflikt in der Levante. Und somit haben wir einen zweifachen Zerfall im Nahen Osten. Zum einen Zerfall von Staaten, Syrien, Irak, Jemen, Libyen. Aber wir haben auch einen Zerfall der regionalen Ordnung und Saudi-Arabien ist die letzte regionale arabische Ordnungsmacht. Und so haben wir ein zweifaches Interesse an Saudi-Arabien. Erstens, das Interesse am saudischen Innenleben ist dieses erzkonservative oder reaktionäre Königreich reformierbar. Kann das Haus Saud den faustischen Pakt mit der wahhabitischen Geistlichkeit lösen? Und zweitens, das Interesse an Saudi-Arabien an der Ordnungsmacht. Kann Saudi-Arabien in einer Region, die den Kollaps erlebt, die am Abgrund steht, wieder ein Minimum an Ordnung schaffen? Denn von den vier historischen arabischen Ordnungsmächten haben sich drei verabschiedet. Syrien und Irak ganz aus der Geschichte und Ägypten ist paralysiert. Es bleibt Saudi-Arabien übrig. Und niemand ist gedient, würde nun auch dieses Saudi-Arabien implodieren. Und somit haben wir ein Interesse, ein doppeltes Interesse an Saudi-Arabien, dass es sich reformiert und dass es wieder regionale Ordnungsfunktionen ausübt. Der Terror des Islamischen Staates soll nicht auch noch seine Hand nach Mekka und Medina übergreifen und regionale Ordnung brauchen wir schon deshalb, um Fluchtursachen einzudämmen. Also, Saudi-Arabien war für uns nie so wichtig wie heute und diese Saudi-Arabien steht aber vier gigantischen Herausforderungen gegenüber. Die erste Herausforderung ist eine wirtschaftliche. Die Öleinnahmen haben bisher einen Wohlfahrtsstaat alimentiert, der in der Welt seinesgleichen gesucht hat. Der Ölpreis aber fällt von 115 Dollar auf 30, 40 Dollar und gleichzeitig ist die saudische Bevölkerung sehr jung. Zwei Drittel der Saudis von 31 Millionen, zwei Drittel der Saudis sind 30 Jahre und jünger. Das heißt, Saudi-Arabien muss bis zum Jahr 2030 6 Millionen Arbeitsplätze schaffen. 6 Millionen Arbeitsplätze. Im Augenblick sind 4 Millionen Saudis beschäftigt. Und im Ölboom von 2003 bis 2013 sind 1,7 Millionen Arbeitsplätze für Saudis geschaffen worden. Jetzt müssen 6 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Zweite Herausforderung ideologisch. Sollte diese wirtschaftliche Transformation scheitern, wäre das ein gigantischer Nährboden für diese islamistisch-wahhabitische Terrorideologie. Gerade vor ein paar Tagen kam die jährliche Studie des in Dubai domizilierten Meinungsforschungsinstituts Asta Marsteller heraus. Jedes Jahr eine Studie zum Zustand der arabischen Jugend. Laut dieser Studie würden 13% der Jugendlichen auf der arabischen, den GCC-Staaten, den islamischen Staat akzeptieren, sollte nur ein bisschen auf Gewalt verzichten. Und 15% rechnen, dass er sich dauerhaft etabliert. Das ist zwar eine Minderheit, 13-15%, aber darauf kann der IS aufbauen. Die politische Herausforderung: gelingt es, den Zwist, die Konflikte im Haus Saud beizulegen? Denn der steile Aufstieg des zweiten Kronprinzen, Mohammed bin Salman, hat viel Widerstand hervorgerufen. Von seinen zahlreichen Kontrahenten will ich zwei nennen. Einmal den ersten Kronprinzen, Mohammed bin Nayef, der immer mehr zur Seite gedrängt wird, und ein Sohn des früheren Königs Abdallah, mit bin Abdallah, den Chef der Nationalgarde, der Eliteeinheit, der in Saudi-Arabien mit knapp 20.000 Mann unter Waffen ist. Die bräuchten nur ein paar Stunden und sie wären in Riad. Hält das Haus Saud zusammen? Und viertens, die geopolitische Herausforderung. Ich komme zurück auf diese Studie von Asta Marsteller, die wesentlich auf 10 Fragen reduzierbare Studie. Eine Frage ist: welches Land wünschen Sie sich als Führungsmacht, Führungsmacht überhaupt? Und mit Abstand sagen die Araber, die meisten Araber, nämlich ein Drittel der arabischen Jugendlichen: wir wollen Saudi-Arabien als wichtigsten Verbündeten meines Landes, sei es Tunesien oder sei es Kuwait oder sonst wo. Und das sind, mehr Jugendliche wünschen sich Saudi-Arabien als Führungsmacht in der arabischen Welt als jedes andere Land. Damit Saudi-Arabien diese Herausforderungen Antworten findet, muss es zentrale Elemente seines Fundamentes ändern. Zwei Elemente sehe ich da. Zum einen ist es der Gesellschaftsvertrag zwischen dem Haus Saud und den Untertanen der Gesellschaft. Dieser Gesellschaftsvertrag hat einen beispiellosen Wohlfahrtsstaat geschaffen, in dem jeder Untertan von der Bahre bis zur Wiege versorgt war. Und im Gegenzug hat dieser Untertan auf politische Partizipation verzichtet. Nun hat Saudi-Arabien aber aus freiem Willen, aus geopolitischen Gründen, diesen Ölpreis so dramatisch fallen lassen. Morgen sprechen wir darüber. Und deshalb muss es innenpolitisch reagieren und diesen Verfall des Ölpreises, den Verfall der Öleinnahmen kompensieren. Saudi-Arabien muss also diesen Wohlfahrtsstaat reformieren. Saudi-Arabien muss diesen Gesellschaftsvertrag neu formulieren. Das zweite Element, auf dem Saudi-Arabien basiert, ist eben dieser faustische Pakt mit der wahhabitischen Geistlichkeit, der das Haus Saud, die Herrschaft des Hauses Saud seit 2 Jahrhunderten legitimiert. Diese Ideologie ist jedoch zu einer Last geworden, denn sie exportiert einen mit der Moderne nicht kompatible Ideologie und sie bremst im Lande selbst den Fortschritt. Und so steht das Haus Saud, muss einen Spagat gehen. Auf der einen Seite muss es als Klammer zusammenhalten die Gesellschaft, die auf Veränderungen drängt, und auf der anderen Seite die wahhabitische Geistlichkeit, die diese Reformen ablehnt, bremsen will, die ihre Macht in Gefahr sieht. Eingesetzt hat in den vergangenen 20 Jahren jedoch eine Gewichtverschiebung in diesem Dreieck. Haus Saud, wahhabitische Geistlichkeit, Gesellschaft von der wahhabitischen Geistlichkeit hinüber zur Gesellschaft. Und dieser Prozess wird nun beschleunigt. In der Vergangenheit war Saudi-Arabien ein Synonym für Reformstau. In keinem Land sind aber ist der Wille nach Veränderungen in der arabischen Welt größer als in Saudi-Arabien. Ich komme noch einmal auf diese erwähnte Studie von Asta Marsteller zurück, die vor etwa 2 Wochen in Dubai publiziert wurde. Da wurden die Jugendlichen in allen arabischen Ländern gefragt, wollen Sie oder sehen Sie einen Bedarf, dass die Grundrechte erweitert werden und dass die Rechte der Frauen ausgebaut werden? In keinem Land der arabischen Welt haben mehr mit Ja geantwortet als in Saudi-Arabien. 90% wollen mehr Grundrechte, wollen mehr Rechte für die Frauen. Und vor diesem Hintergrund hat König Salman, der im Januar 2015 den Thron bestiegen hat, vor etwa einem Jahr seinen Lieblingssohn Mohammed bin Salman beauftragt, ein umfangreiches Reformprogramm auszuarbeiten. Und das hat er vor Ende April vorgelegt. Am 25. April hat er die Grundrisse der Vision 2030 für Saudi-Arabien vorgestellt. Und im Juni sollen dann die Einzelheiten dieses sogenannten nationalen Transformationsplans vorgestellt werden. Politische Elemente enthält dieses Reformprogramm nicht. Die Idee ist, wirtschaftlich eine Transformation anzustoßen und in der Folge davon gesellschaftliche Veränderungen auszulösen. Beispielsweise Frauen. 2/3 der Universitätsabsolventen in Saudi-Arabien sind Frauen. Immer mehr davon wollen arbeiten. Steigt der Anteil der Erwerbsbevölkerung, der Frauen in der Erwerbsbevölkerung, fällt früher oder später das Frauenfahrverbot. Das Programm ist das umfangreichste Reformprogramm in der Geschichte des 1932 gegründeten Königreiches. Ein paar Kernelemente der Vision 2030. Der zentrale Punkt ist die gigantische Abhängigkeit Saudi-Arabiens von Öl und Gas zu reduzieren. Heute sind noch 47% des Bruttoinlandsproduktes direkt durch Öl und Gas erwirtschaftet. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 11% sinken. Bis 2030 soll sich auch das Pro-Kopf-Einkommen auf $6.000 fast verdoppeln. Zweiter Kernpunkt. Anfang 2017 sollen 5% des weltgrößten Ölkonzern Saudi Aramco an die Börse gebracht werden. Das würde mutmaßlich mehr als $100 Milliarden einbringen, wäre also 4-mal größer als der bislang weltgrößte Börsengang. Der soll zweierlei bewirken. Erstens, Saudi-Arabien ist ein obskures Land ohne jegliche Transparenz. Das soll der Anstoß sein, um in diesem Land transparent zu verankern. Saudi Aramco, die Kronjuwele des Königreiches, soll seine Zahlen offenlegen und damit für Transparenz sorgen. Zweitens ist das der Beginn des Aufbaus eines Staatsfonds, der weltweit auch seinesgleichen suchen wird. Er soll letztlich mit $2.000 Milliarden ausgestattet sein, weit größer als jeder andere Staatsfonds weltweit. Er soll als Investitionsvehikel eingesetzt werden, um weltweit sich an Unternehmen zu beteiligen, die dann auch die Aufgabe haben werden, in Saudi-Arabien die Technologie bereitzustellen, um die Diversifizierung voranzutreiben. In Deutschland selber hat Saudi-Arabien, ohne dass es bisher bekannt geworden ist, $73 Milliarden investiert. Das ist auch ein Teil der Intransparenz, und in Zukunft will auch dieser Staatsfonds dazu beitragen, dass das Handeln von Saudi-Arabien transparenter wird. Ein Aspekt des Programms ist auch die Rüstungsindustrie. Saudi-Arabien hat den drittgrößten Rüstungshaushalt weltweit. kauft aber nur 2% seines Bedarfs in Saudi-Arabien selbst ein. Das soll sich verändern und dazu wird eine Holdingfirma für eine eigene Rüstungsindustrie gegründet. Der Umbau erfasst alle Bereiche der Wirtschaft. Um Investitionen anzuziehen, muss die Bürokratie schlank werden. Dienstleistungen müssen effizienter werden. Telekommunikation, Gesundheitswesen werden privatisiert. Erstmals werden Steuern erhoben werden, voraussichtlich im kommenden Jahr mit der Mehrwertsteuer, der Beginn. Die Subventionen werden kräftig gestrichen. Im Augenblick kosten Saudi-Arabien die Subventionen für Wasser, Strom und Energie etwa ein Zehntel des Bruttoinlandsproduktes. Das soll bald Vergangenheit sein. Natürlich Bildungsoffensive, damit die Arbeitsproduktivität endlich höher wird. Und selbst wenn nur ein Bruchteil von diesem ambitionierten Reformprogramm umgesetzt werden wird, das Saudi-Arabien von morgen wird ein anderes Land sein als das Saudi-Arabien von heute. Und die treibende Kraft hinter diesem Reformprogramm ist der umstrittene zweite Kronprinz von Mohammed bin Salman. Einige, beispielsweise der deutsche Bundesnachrichtendienst, beschreiben ihn als impulsiv. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank hat Saudi-Arabien mal einen impulsiven Prinzen, nicht einer nur, der konsumiert, einer, der Studien erstellt, sondern einer, der ein Programm hat, das Programm Vision 2030 ist in Zusammenarbeit mit McKinsey entstanden, aber einer, der ein Programm hat und dieses auch durchsetzen will. Saudi-Arabien braucht Leute, die handeln, denn Saudi-Arabien hat viel Zeit verloren und die Zeitbomben ticken. Die Bevölkerung ist jung, braucht Arbeitsplätze und der Ölpreis wird auf absehbare Zeit nicht mehr wesentlich steigen. Ein zweites wichtiges Ereignis in Saudi-Arabien im April war der 21. April, der Gipfel der GCC-Monarchen mit dem amerikanischen Präsidenten Obama. So kühl ist in Saudi-Arabien noch kein amerikanischer Präsident empfangen worden. So kühl wie Barack Obama. Saudi-Arabien und Amerika haben sich auseinandergelebt und das zeigen die zwei konträren Doktrinen, die sich heute gegenüberstehen. Auf der einen Seite die Obama-Doktrin. Obama, der argumentiert, der Nahe Osten wird für uns in Amerika immer weniger relevant. Pivot to Asia. Und im Nahen Osten stand für Obama stets im Vordergrund, die nukleare Gefahr Irans einzudämmen. Das war die große Herausforderung. Das ist auf absehbare Zeit gelungen. Und Obama hat dem saudischen König sogar vorgelegen, arrangiert euch in der Region mit Iran, teilt euch die Region mit Iran. Und er hat kaum mehr politisches Kapital im Nahen und Mittleren Osten investiert, mit der Folge, dass es ein politisches Vakuum gegeben hat, das nun Saudi-Arabien füllt. Und so entstand die Salman-Doktrin, benannt nach dem saudischen König Salman. Saudi-Arabien will die einzige Hegemonialmacht sein. Und die Saudis setzen die Amerikaner nicht einmal mehr in Kenntnis, konsultieren sie nicht einmal mehr, wenn sie irgendetwas unternehmen. So haben die Saudis erst im Nachhinein Amerika informiert, dass sie einen Krieg Jemen geplant und begonnen hatten. Auch in Riad beim GCC-Gipfel teilten die Golfmonarchen Obama nur noch mit, was sie tun werden, und sie interessieren sich nicht mehr, wie er darauf reagiert. Jetzt führen die Saudis. Die Fronten zwischen beiden Seiten sind verhärtet. Obama warf kurz vor seinem Besuch in Riad den GCC-Monarchen vor, ihr seid der Trittbrettfahrer. Wir haben euch die Sicherheit garantiert, aber ihr habt nie allzu viel dazu beigetragen. Und die Saudis im Gegenzug werfen den GCC-Staaten, die Saudis werfen Amerika Unverständnis für die Region vor. Denn seit 2003 zerfällt aus saudischem Blick die arabische Welt. Und Amerika hat daran entscheidenden Anteil. Mit der Invasion im Irak, Saudi-Arabien hat davor gewarnt und hat das, was wir heute sehen, genau beschrieben. Also ich hatte ein Interview mit Saud al-Faisal kurz vor der Invasion und hat genau das Szenario, das wir heute haben, skizziert. Mit der Invasion im Irak, mit dem Atomdeal mit Iran, was Iran dazu ermuntere, in saudische Hinterhöfe vorzudringen und Saudi-Arabien zu umzingeln. Mit dem Zögern in Syrien, als das Regime die roten Linien überschritten hat mit den Giftgasangriffen vom 13. August 2013. Auch das hat den iranischen Einfluss stabilisiert. Und Saudi-Arabien hat deshalb keine andere Option, als das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Und im Wesentlichen ist dafür der zweite Kronprinz Mohammed bin Salman verantwortlich, als Vorsitzender des Hohen Wirtschaftsrates, damit für das Reformprogramm verantwortlich, als Verteidigungsminister, der den Krieg im Jemen führt. Jetzt führen also die Saudis. Saudi-Arabien sieht sich also zwischen der Skylla der iranischen Aggression und der Charybdis der amerikanischen Passivität. Es wäre aber eine Illusion anzunehmen, dass es der Zustand der vergangenen 70 Jahre wiederherzustellen wäre, als Amerika die Sicherheit der Ölmonarchien garantiert hat, im Gegenzug zu den, dass die Ölmonarchien den globalen Energiemarkt stabilisiert haben. Obama steht heute für eine Mehrheitsmeinung in Amerika, don't care about the Arabs, auf der einen Seite, und die Golf-Araber kennen immer mehr, dass es nach Obama für sie mit neuen Präsidenten und mit künftigen Kongressen wahrscheinlich noch viel schlimmer kommen wird. Und auf der anderen Seite haben wir diese Idee fix der Saudis, dass Iran in einem ersten Schritt Saudi-Arabien umzingelt, Herrschaft über Bagdad, über Damaskus, Beirut, Jemen. Im ersten Schritt umzingeln und einen zweiten Schritt, und das glauben Sie wirklich, einen zweiten Schritt Saudi-Arabien militärisch angreifen wird, über den Südirak, mithilfe der Schiiten in den Ostprovinzen. Saudi-Arabien ist also der festen Meinung, dass zwei Mächte die Hand ausstrecken nach Mekka und Medina, der Islamische Staat und Iran. Ich bin davon nicht überzeugt, aber wir müssen die Saudis davon überzeugen, dass die Iraner das beim besten Willen nicht planen werden. Und wie reagiert Saudi-Arabien darauf? Natürlich, indem es selber führt, indem es beispielsweise den Krieg in Jemen gezettelt hat, um zu zeigen, wir können Krieg und wir können führen und das alleine ohne amerikanische Hilfe. Aber auch indem Mohammed bin Salman diese sunnitische Militärallianz ausgerufen hat, die so eine Art islamische NATO werden soll. Also Saudi-Arabien reagiert, indem es führt. Saudi-Arabien reagiert aber auch, indem es ausgerechnet mit dem Erzfeind der Araber, mit Israel, so eng zusammenarbeitet wie kein anderes arabisches Land. Vieles geschieht nicht öffentlich, weil jeder, der in Israel ist und mit israelischen Militärs und Analysten redet, der erfährt, also wie eng die Zusammenarbeit ist. Vieles geschieht also nicht öffentlich, aber die Dienste kooperieren, denn sie haben die gleichen Feinde, Iran, Islamischer Staat und auch etwas die Muslimbrüder. Es klingt paradox. Saudi-Arabien hat sich selbst das größte Reformprogramm seiner Geschichte verordnet und dennoch ist Saudi-Arabien wie keine andere Macht die Macht des Status quo. Regime sowie Ägypten sollen intakt bleiben, unverändert, und Grenzen sollen auch nicht verändert werden wie in Syrien und Irak. Kommen wir zum Schluss. Saudi-Arabien hat sich lange verhalten wie Deutschland. Wirtschaftlich ein Riese, aber politisch bitte keine Verantwortung ins Werk. Er will ins Werk bleiben. Und das hat sich jetzt verändert unter König Salman und seinem Sohn Mohammed bin Salman. Ich will noch drei Risiken aufzählen. Was sind die Risiken? Zum einen Zwist im Hause Saud. In der Vergangenheit haben sich die Reihen im Königshaus stets geschlossen, wenn Konflikte gedroht haben. Das muss nicht so bleiben. Offen ausgetragen wird der Konflikt zwischen Mohammed bin Salman, dem zweiten Kronprinzen, Verteidigungsminister, und Mohammed bin Nayef, dem Innenminister und ersten Kronprinzen. Jeder hat Unterstützer in seiner, in der Bevölkerung, und würde der eine den anderen absetzen, würde dieser Konflikt auf die Bevölkerung übergreifen, alte Rechnungen würden beglichen. Es könnte auch zu einem Konflikt kommen zwischen den beiden Trägern der militärischen Macht, Mohammed bin Salman und dem Sohn des letzten saudischen König Abdallah, Mehmed bin Abdallah, wenn sich die Armee und die Nationalgarde gegenüber stünden. Ein anderes Risiko ist das Zögern beim Wirtschaftsprogramm. Ohne starke wirtschaftliche Basis ist keine Stabilität in Saudi-Arabien möglich. Und ein drittes Risiko ist, wenn der Konflikt in Syrien auf Saudi-Arabien und die arabische Halbinsel übergreifen würde, wenn in Syrien also iranische und saudische Soldaten direkt gegenüberstünden und sich gegenseitig beschießen würden und der Konflikt dann auf den Golf übergreifen könnte. Was ist zu tun? Die Lösung muss in einer neuen regionalen Sicherheitsarchitektur liegen. Die P5 plus 1, also diese Gruppe, die den Iran-Deal verhandelt hat, könnte das Format bilden, zusammen mit den GCC-Staaten, Irak und Iran, um eben eine solche Sicherheitsarchitektur nach dem Format der OSZE zu schaffen. Gelingt das nicht, droht die Gefahr, dass der Kollaps des Nahen Ostens auch auf die arabische Halbinsel übergreift und auf den Persischen Golf. Und ich hoffe nicht, dass wir je darüber sprechen müssen. Ich danke fürs Zuhören.